Stell dir vor, du arbeitest jede Woche mindestens 40 Stunden und du kannst auch ein bisschen was von deinem Geld sparen, aber trotzdem hast du das Gefühl, dass alles immer teurer wird und dass du dir immer weniger leisten kannst. Nicht, weil du irgendetwas falsch machst oder so, sondern weil das System gegen dich arbeitet. Falls du dich noch nicht mit Bitcoin beschäftigt hast, dann kennst du vermutlich noch nicht eines der größten Geheimnisse unserer Zeit, nämlich wie unser Geldsystem funktioniert und dass unser Geldsystem selbst die Ursache dafür ist, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird. Herzlich willkommen zur ersten Folge von Hard Money, meinem neuen Podcast über Bitcoin, Gesellschaft und das, was mich bewegt. Wir sprechen heute über Geld, genauer gesagt sprechen wir darüber, wie das Geldsystem funktioniert und wie neues Geld entsteht und warum das so entscheidend ist für soziale Ungleichheit bzw. Gerechtigkeit. Ein paar Zahlen, um den Rahmen zu geben. Laut dem World Inequality Report von 2022 besitzen die reichsten 10% der Weltbevölkerung ganze 75% des Vermögens und die ärmsten 50% der Weltbevölkerung müssen sich mit nur 2% des weltweiten Vermögens begnügen. Und dieses Gefälle wird Jahr zu Jahr auch immer schlimmer. Die Frage ist jetzt also, warum driftet unsere Gesellschaft immer weiter auseinander und was hat das mit dem Geldsystem zu tun? Ich selbst höre privat auch sehr viele Podcasts. Manche davon haben irgendwas mit Bitcoin zu tun, andere aber auch nicht. Einer meiner Lieblingspodcasts ist zum Beispiel Hotel Matze und hier werden verschiedene Leute zu verschiedenen Themen eingeladen. Und letztens war eine Ungleichheitsforscherin zu Gast mit dem Namen Martina Linertas. Sie hat sogar ein Buch geschrieben, was wohl recht bekannt ist, mit dem Titel Unverdiente Ungleichheit. Und wenn ich Podcasts oder irgendwelche Beiträge in den Medien lese oder höre zum Thema soziale Ungleichheit, dann fällt es mir mittlerweile extrem schwer, zuzuhören oder weiterzulesen. Und zwar nicht, weil die Argumente, die genannt werden, irgendwie falsch wären, komplett oder so, oder nicht relevant wären, sondern weil ein entscheidender Faktor beim Thema soziale Ungleichheit immer wieder ausgeblendet wird oder übersehen wird, und zwar welche Rolle unser aktuelles Geldsystem dabei spielt. Und oft geht es in solchen Diskussionen dann um die Schere zwischen Arm und Reich, um die richtige Besteuerung von Vermögen, zum Beispiel um Erbschaftssteuer, aber auch um das Thema Mindestlohn oder Steuerflucht von Superreichen und von Unternehmern. Und eine entscheidende Sache wird immer wieder übersehen, nämlich, dass unser Geldsystem so gestaltet wurde, ob bewusst oder unbewusst, dass es aus sich selbst heraus den Anreiz setzt, dass Vermögen von arm zu reich umverteilt wird. Und wieso das so ist und welche Folgen das für uns alle hat, also auch für dich persönlich, möchte ich in diesem Video erklären. Und was das mit Bitcoin zu tun hat, erfährst du nebenbei natürlich auch. Vielleicht hast du ja schon mal was davon gehört, dass Bitcoin knapp ist bzw. begrenzt ist auf 21 Millionen Bitcoin. Es wird also niemals mehr als 21 Millionen Bitcoin geben. Das ist eine der wichtigsten Eigenschaften von Bitcoin und den meisten Menschen ist aber gar nicht klar, warum das so ist. Aber wir Menschen, wir lernen ja durch Kontraste und im Vergleich dazu der Dollar oder auch der Euro und der Schweizer Franken und alle anderen sogenannten Fiat-Währungen, die durch Staaten ausgegeben werden, die sind unbegrenzt. Es kann also beliebig viel von diesem Geld erzeugt werden. Und was bedeutet das jetzt genau? Wenn du ein bisschen Bitcoin besitzt, zum Beispiel 0,01 Bitcoin, und ja, man kann auch kleine Bruchteile von Bitcoin kaufen, man muss nicht gleich einen ganzen besitzen, dann besitzt du einen festen Anteil von Bitcoin, den dir niemand mehr wegnehmen kann, wenn du ihn nicht ausgibst und nicht verlierst. Er gehört dir also für immer, falls du möchtest. Und du kannst dir die Gesamtmenge von Bitcoin vorstellen wie einen Kuchen und den Anteil, den du von Bitcoin besitzt, als ein kleines Stückchen von diesem Kuchen. Und der Kuchen, der bleibt immer genau gleich groß. Der wird also nicht größer, eben weil es diese Begrenzung auf 21 Millionen Bitcoin gibt. Und mit dem Euro, aber auch mit so ziemlich allen anderen Währungen, die du kennst, ist es ganz anders. Wenn du zum Beispiel einen Teil vom Euro besitzt, sagen wir mal 1000 Euro, dann besitzt du eben nicht einen festen Anteil am Eurokuchen. Und das liegt daran, dass der Kuchen mit der Zeit immer größer wird. Und das bedeutet, dass dein persönlicher Anteil am Eurokuchen auf deinem Konto oder auch in Form von Bargeld über die Zeit immer kleiner wird. Und das spürst du dann auch über die Jahre, und zwar in Form von Kaufkraftverlust bzw. Inflation. Was du dir für 5 Jahren im Supermarkt für 1000 Euro noch hättest kaufen können, ist heute wesentlich weniger wert. Die Preise für Lebensmittel steigen immer weiter. Es ist wesentlich teurer geworden, im Restaurant essen zu gehen. Die Immobilienpreise steigen und so weiter und so weiter. Das Leben wird insgesamt immer teurer. Und das ist auch kein Zufall und es ist auch kein Naturgesetz oder so, dass alles immer teurer wird, liegt an der Art und Weise, wie unser Geldsystem entworfen und designt wurde. Und vielleicht hast du auch schon mal davon gehört, dass die Zentralbanken dieser Welt, also zum Beispiel die Federal Reserve in den USA oder die EZB, die Europäische Zentralbank, für Geldwertstabilität sorgen sollen. Ihr Mandat ist es also, dass der Wert des Geldes stabil bleibt. Wenn ich persönlich das Wort Geldwertstabilität höre, dann habe ich die Assoziation, dass 1000 Euro, die ich heute besitze und die mir heute Dinge im Wert von 1000 Euro kaufen können, auch noch morgen bzw. nächstes Jahr Dinge im Wert von 1000 Euro kaufen können. Macht ja auch irgendwie Sinn, oder? Und das ist zumindest das, was ich intuitiv unter Stabilität des Geldes verstehe. Was Zentralbanken allerdings darunter verstehen, ist etwas ganz anderes, denn Zentralbanken haben das Ziel, dass unsere Kaufkraft jedes Jahr um 2% entwertet wird. Und das heißt, dass ich mir bei Design, also nicht bei Zufall oder Pech oder so, nächstes Jahr von 1000 Euro nur noch Güter und Dienstleistungen im Wert von heute 980 Euro kaufen kann. Inflation. Das ist so gewollt von den Zentralbanken. Und du könntest jetzt vielleicht denken, naja, 2%, das ist ja nicht so viel. Weit gefehlt, denn erstens haben die Zentralbanken in den letzten Jahren dieses Ziel von 2% deutlich verfehlt. Der Kaufkraftverlust war deutlich größer. Und zweitens bedeutet eine Inflation in Höhe von 2% jedes Jahr, dass du in 35 Jahren die Hälfte deiner Kaufkraft verloren hast. Ja, und weil die meisten Menschen in Deutschland, selbst in Deutschland, ihr Geld einfach auf dem Konto liegen haben und nicht in ETFs oder Aktien oder Immobilien oder so investieren, um ihr Vermögen zu schützen, sind die meisten Menschen auch diesem Kaufkraftverlust ausgeliefert. Das heißt, ihr Erspartes verliert über die Zeit an Wert. Und auch wenn du zum Beispiel gerade eine Gehaltserhöhung bekommen hast, aber diese nicht jedes Jahr bekommst, in Höhe der Inflationsrate, dann verliert auch dein persönlicher Stundenlohn über die Zeit an Kaufkraft. Dass also der Mindestlohn eingeführt wurde, damit vor allem kleine Einkommen nicht so stark unter Inflation bzw. Kaufkraftverlust leiden und dass dieser Mindestlohn auch regelmäßig immer wieder nach oben angepasst werden muss, ist also eine Maßnahme der Politik gegen ein Problem, dass die Politik bzw. Regierungen und Staaten selbst verursacht haben. Man kann also tatsächlich sagen, dass der Mindestlohn nur eine Symptombekämpfung ist und keine wirkliche Lösung des zugrunde liegenden Problems, nämlich dass unsere Kaufkraft systematisch jedes Jahr verringert wird bei Design. Wie wäre es also, wenn wir stattdessen das Geldsystem so verändern, dass wir so etwas wie den Mindestlohn überhaupt nicht brauchen, weil das Geld an sich so designt ist, dass es seine Kaufkraft erhalten kann? Und genau dieser Gegenentwurf zum Euro und zum Dollar und so weiter ist Bitcoin. Bitcoin wurde 2008 als Antwort auf die damalige Finanzkrise erfunden und ist sozusagen eine Alternative für unser, naja, schlechtes Geldsystem. Kommen wir jetzt zum Thema Ungleichheit bzw. wachsende Schere zwischen Arm und Reich. Warum Menschen mit geringem Einkommen und wenig Vermögen immer ärmer werden, ist jetzt vielleicht schon offensichtlich geworden, denn durch den systematischen Kaufkraftverlust jedes Jahr wird das Geld auf dem Konto immer weniger wert und auch das, was du pro Stunde verdienst, wird über die Zeit immer weniger wert, wenn dein Gehalt nicht mindestens um die tatsächliche Inflationsrate angepasst wird. Wie kommt es aber dazu, dass die Reichen immer reicher werden? Ich habe es ja schon erwähnt, die Gesamtmenge an Euro ist unbeschränkt. Das heißt, der Eurokuchen wird mit der Zeit immer größer und dein Anteil darin wird über die Zeit immer kleiner. Jetzt stellt sich die Frage, wer denn die zusätzlichen Kuchenstücke bekommt, die den Kuchen immer größer machen. Wie kommt also neues Geld in die Welt, ist die eigentliche Frage. Und darüber könnten wir jetzt eine ganz eigene Folge machen. Das würde auch relativ komplex werden, weshalb wir heute natürlich nur an der Oberfläche bleiben können. Aber eine Möglichkeit, wie neues Geld geschaffen wird, ist über Kredite. Und vielleicht dachtest du bisher, dass wenn du zur Bank gehst und einen Kredit aufnimmst, zum Beispiel für eine Immobilie oder für ein Auto oder so, dass du das Geld von der Bank bekommst, das du dann zurückzahlen musst, das andere Menschen bei genau dieser Bank hinterlegt haben. Das ist aber nicht so. Denn jedes Mal, wenn irgendjemand bei einer Bank einen Kredit aufnimmt, dann wird in diesem Moment neues Geld erzeugt. Einfach erschaffen. Aus dem Nichts. Weshalb man Euro oder Dollar und andere Währungen als Fiat-Geld bezeichnet. Und Fiat hat nichts mit dieser Automarke zu tun, sondern das kommt aus dem Lateinischen und heißt, es geschehe, es werde. Und wer bekommt dieses neue Geld, dieses neu geschaffene Geld? Ja, die Frage ist also, wer kann sich Kredite leisten? Und Kredite können sich in der Regel die Menschen leisten, die kreditwürdig sind, die also über ein gewisses Einkommen schon verfügen oder ein gewisses Vermögen schon haben, das sie als Sicherheit bei der Bank für einen Kredit hinterlegen können. Neu geschaffenes Geld wird also nicht gleichmäßig über alle Bevölkerungsschichten verteilt, sondern kommt in den allermeisten Fällen denjenigen zugute, die eh schon relativ viel Vermögen besitzen. Und die wirklich Reichen auf der Welt haben dieses Spiel natürlich verstanden und sind in vielen Fällen über Verschuldung oder indirekt über diese Geldmengenausweitung zu ihrem Vermögen überhaupt erst gekommen. Ja, und dieses Phänomen, dass neu geschaffenes Geld nicht allen Bevölkerungsgruppen gleichermaßen zugutekommt, hat auch einen Namen. Es nennt sich Cantillon-Effekt und dazu gibt es auch einen sehr guten Wikipedia-Artikel. Falls das Thema also neu für dich ist, schau da gerne mal rein. Die Wurzel des Problems von der wachsenden Schere zwischen Arm und Reich liegt also ganz tief in unserem Geld- und Finanzsystem vergraben. Und leider haben das noch die wenigsten Menschen auf der Welt auf dem Schirm und selbst Ungleichheitsforscherinnen wie Martina Linatas und Bücher, die dazu geschrieben wurden, thematisieren das nicht. Und dieses Unwissen ist für mich der größte blinde Fleck des 21. Jahrhunderts und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und die These in den Raum werfen, dass Menschen in 100 oder 200 Jahren irgendwann zurückschauen und vielleicht sogar sagen werden, dass die Art und Weise, wie das Geldsystem im 20. und 21. Jahrhundert funktioniert hat, eines der größten Verbrechen seiner Zeit war. Und Henry Ford, der berühmte Erfinder und Automobilpionier, der sagte einmal, wenn die Menschen das Geldsystem verstehen würden, dann hätten wir eine Revolution noch vor morgen früh. Und ich glaube, in diesem Satz steckt ziemlich viel Wahrheit und Inflation durch Geldmengenausweitung funktioniert aktuell nur deswegen so gut, weil die wenigsten Menschen sie verstehen. Mein persönlicher Wunsch mit diesem Podcast ist es, dass sich dieses Wissen über Geld und Bitcoin stärker verbreitet, dass sich mehr Menschen darüber informieren und Geld und Bitcoin besser verstehen oder dass zumindest Wissenschaftler wie diese Ungleichheitsforscherin Martina Linatas ihren blinden Fleck, was dieses Geldsystem betrifft, erkennen und diesen blinden Fleck mit Wissen füllen. Und wieso ist das nicht nur mir wichtig, sondern auch zahlreichen anderen Personen, die bereits über Bitcoin aufklären und Inhalte dazu bereitstellen? Dazu möchte ich gerne Rachel Geier zitieren. Sie ist sehr engagiert im Bitcoin-Space, insbesondere auch im Bitcoin-Bildungsbereich für Frauen. Und sie vergleicht Bitcoin sehr gerne mit dem Boden in der regenerativen Landwirtschaft. Uns ist ja mittlerweile sehr bewusst, dass gute Lebensmittel, also Gemüse, Getreide und so weiter, schon beim Boden beginnen. Das heißt, ohne einen gesunden Boden und einen nährstoffreichen Boden haben wir keine nährstoffreichen Lebensmittel. Es beginnt also alles mit dem Boden. Und genauso, sagt Rachel, ist es auch mit Wirtschaft und Politik und letzten Endes auch mit unserer Gesellschaft. Ohne ein gesundes Geld können wir nicht in einer gesunden und fairen Gesellschaft leben. Das Geld, das die meisten komplett ausblenden in Diskussionen, ist die Grundlage unseres Zusammenlebens. Das ist heute noch nicht so klar, aber ich denke, das wird mit der Zeit immer klarer werden. Und ich hoffe, dass das immer mehr Menschen verstehen, damit wir endlich anfangen können, Gesellschaft an der Wurzel zu verändern und zu verbessern. Und dazu braucht es eben Wissen über Geld. Und apropos Wissen über Geld, wenn du tiefer in dieses Thema eintauchen möchtest, dann kann ich dir dazu zwei Bücher empfehlen. Das eine hat mein Leben verändert. Ich kann das wirklich so sagen. Es heißt Der Bitcoin-Standard. Hier gibt es sehr, sehr viele Aha-Momente. Und das zweite Buch ist Broken Money von Lynn Alden. Und das sind beides zugegeben Schwergewichte unter den Büchern. Das heißt, du solltest dich mindestens ein bisschen für Zahlen, Daten, Fakten interessieren und auch für Wirtschaft allgemein, um diese Bücher zu lesen. Aber vielleicht hast du ja auch schon mal was von meinem Podcast Bitcoin kurz erklärt gehört. Das ist sozusagen der erste Podcast, den ich vor anderthalb Jahren gestartet habe. Und in diesem Podcast erkläre ich in sehr, sehr kurzen Episoden, maximal 21 Minuten, was Bitcoin ist, wieso Menschen auf der ganzen Welt Bitcoin nutzen und welche Chancen hinter dieser Technologie stehen, aber auch welche Risiken. Du findest die Links zu den Büchern und auch zu meinem Podcast Bitcoin kurz erklärt in der Videobeschreibung beziehungsweise in den Shownotes. Und dieser Podcast Hard Money ist sozusagen eine Fortsetzung von Bitcoin kurz erklärt, aber trotzdem auch ein eigenes Format, weil ich mir hier die Option auch offen halten möchte, auch mal längere Videos zu veröffentlichen oder über Themen zu sprechen, die erst auf den zweiten Blick etwas mit Bitcoin zu tun haben. Und falls du aber ganz neu bist im Thema Bitcoin und nicht warten willst, bis ich nächste Woche ein neues Video veröffentliche, dann hör doch gerne in meinen anfängerfreundlichen Podcast Bitcoin kurz erklärt rein. Jede Folge dauert maximal 21 Minuten. Du brauchst auch überhaupt keine Vorkenntnisse, du kannst einfach losstarten. Und falls dir das Video heute gefallen hat, du kennst das Spiel, dann hinterlass doch sehr gerne ein Like und einen Kommentar. Das ist völlig kostenlos, hilft aber dem Algorithmus, dieses Video auch anderen Menschen vorzuschlagen. Und ich freue mich sehr über jede Rückmeldung und ein ganz, ganz großes Danke an alle, die meinen Kanal schon vor diesem Video abonniert haben. Es hat mich sehr gefreut. Hinterlass doch gerne Feedback. Ich bin sehr gespannt. Und ich freue mich drauf. Bis nächste Woche. Danke fürs Zuhören und ciao.